auf 88,4 MHz hier in Berlin und in Potsdam auf 90,7. Die nächste Sendung wird Ihnen dargeboten von Ari und von Veit und die Sendung heißt Funkfabrik B.
88,4
P-Radio. Vorsicht. Der gleiche Josef steht hinter dir. Vorsicht. Nichts für schwache Nerven. Zack. Zack. Gleicher Josef. Verschonen uns. Tick, tick, tick. Bumm. So, mein Guter. P-Radio.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Guten Abend, liebe Biertrinkergemeinde. Hier ist Funkfabrik B mit einer Sondersendung.
Ja, genau, weil wir sprechen diese Sendung auch alle Dinosaurierforscher an und Dinosaurierfreunde. Ein Potpourri an Themen, die jeden interessieren. Wir dachten uns, ist gleich Sommerpause, jetzt dürfen wir nochmal.
Deswegen machen wir heute gleich drei Interviews.
Ja, genau.
In der Zeit alles, von
alles
einem.
Muss raus. Sommerschlussverkauf.
Zur Not pitchen wir die dann hoch in der Geschwindigkeit. Und wie das funktioniert, das hört ihr gleich hier auf Funkfabrik. Liebe Hörer, ihr hört Funkfabrik B.
Genau.
Und während Veit in den Zetteln wühlt, sagt er uns noch, was wir gerade gehört haben.
Ich weiß gar nicht. Also so richtig. Das ist aus einem.
Unprofessionell?
Aus einem Film, den man über YouTube findet, wenn man Punk und Western eingibt. Also so auch Sachen, die dich interessieren könnten. Punk-Western, das ist ein 15-Minuten-Film, wo so ein abgehafteter Hilfs-Sheriff, Möchtegern-Sheriff, sich mit so einer Gruppe Punks rumschlagen muss und Ziegelsteine an den Kopf geschmissen bekommt. Und am Ende Harmonie. Und dann entsteht so eine Musik. Ja.
Ich traue mich ja eigentlich nicht mehr unter meine Freunde, seitdem ich Indianerzöpfe habe.
Darf man das sagen? Zöpfe?
Zöpfe?
Nee, das ist okay.
Okay. Gut, ich wollte mich immer mal outen.
Was ist denn? Ja, also mir sind diese Fransen schon aufgefallen.
Ganz modern unter Kindern zwischen 7 und 10.
Gut, das ist unser Zielpublikum. Also hallo du da drüben. Wir dürfen dich jetzt duzen. Lass uns noch Musik hören, weil dann müssen wir nochmal Claudia ranlassen.
Bevor wir anfangen.
Pädagogin, die darf nämlich eigentlich hier am meisten reden von uns. Gut.
Ab die Post.
We'll be right back.
So, wieder eine Coverversion von so einem Punk-Hit.
Hast du das auch von YouTube gerippt oder hat so gerauscht?
Nee, Soulseek. Ist okay, wir dürfen das. Das ist unsere journalistische Pflicht.
Genau, wir machen Radio und Bildungsauftrag. Sind auch bei der Musikrecherche investigativ.
Ah, hier, investigativ, das ist mein Stichwort, stimmt's?
Genau.
Lachen ist umsonst. Mit Claudia. Wenn der Kuchen spricht, freut sich der Dritte. Lachen ist umsonst. Mit Claudia.
Tja, keiner lacht. So haben wir uns das vorgestellt.
Also ich musste schon schmunzeln. Aber genug der entschleunigenden Minute auf Funkfabrik B. Die nächste Stunde wird rasanter.
Soll ich jetzt anfangen, ja? Hm? Ich liebe Stichworte. Ich handle immer auf Stichworte.
Push me around. Don't push me around. You always want me to stop, but I don't wanna. You always want me to stop, well I'm not gonna. You always talk about nothing. Me, I don't wanna do nothing. To me, you are just nothing. So good. Don't you try to push me around. Don't push me around. Ooh, girl, it makes me so mad. Ooh, girl, it makes me so bad. Don't push me around. What's thinking? Don't push me around. What's thinking?
Das war jetzt gar nicht mal so schnell, das Lied, macht aber nichts. Wir bewegen uns in der Zeit rückwärts. Ich gucke hier gerade. Zwar rufen wir gleich bei Herrn Professor Sabelius an, seines Zeichen Dinosaurierforscher, und der wird uns dann erzählen, woran er gerade forscht und warum und was er gerade für Sorgen als Forscher hat.
Ein sehr modernes Thema, ich bin gespannt.
Ja, immer mit der Zeit.
Hier bei Funkfabrik.
das waren die Urinals, Big Buck, so in die Art, große dicke Tiere, das ist unser Thema. Dino-Forschung oder Dinosaurier-Forschung oder wie auch immer. Wir haben jetzt am Telefon Herrn Sabelius. Er forscht zu jenen Lebewesen. Guten Tag, Herr Sabelius.
Ja.
Hallo. Herr Sabelius, Sie sind weltweit der führende Dinosaurier-Forscher. Im Internet agieren Sie zurzeit aktiv unter dem Hashtag FNASTEN. Aber warum veröffentlichen Sie Ihre zahlreichen Posts und eben auch Ihre wissenschaftlichen Publikationen in dieser Fantasiesprache?
Ja, die Slakai, die Makote.
Wir wissen heute nicht mehr, in welcher Sprache sich die Dinosaurier unterhalten haben. Nun vermittelt sich in der Sprache auch die Form des Denkens. Schlussendlich das Seins dieser Wesen. Ich habe mich nun derart lange und intensiv mit diesen Urwesen beschäftigt, dass ich glaube, das Geheimnis ihrer Sprache gelöst zu haben. Und bin daher in der Lage, sie in der Sprache darzustellen. In der Sprache darzustellen, die ihrem Wesen immanent ist.
Herr Sabelius, Sie glauben, die Dinosaurier haben sich untereinander unterhalten?
Selbstverständlich.
Woher kommt die Faszination für die Dinosaurier?
Mit den Dinosauriern hat alles angefangen. Sie sind unsere direkten Vorfahren. Ohne Dinosaurier keine menschliche Zivilisation. Ohne Dinosaurier kein Sokrates und so weiter und so fort.
Sie halten Dinosaurier für intelligente Wesen?
Das liegt auf der Hand. Zum Beispiel Tyrannosaurus Rex. Ein so großes Wesen mit derart kleinen Händen wäre ohne Intelligenz nicht überlebensfähig gewesen.
Frage, Herr Sabelius. Sie haben sich des Öfteren über mangelnde finanzielle Unterstützung für die Dinosaurierforschung beschwert. Aber gibt es nicht viele Bereiche, die Unterstützung nötiger hätten? Stichwort Krebsforschung?
Da haben Sie wieder diese unfassbare Ignoranz gegenüber der wirklichen wichtigen Sache. Herr Sabelius pfeift auf die Krebsforschung. Die Dinosaurier sind Ursache und Wirkung dieser Existenz. Es wurden einmal die Kinder befragt, was sie tun würden, hätten sie die Macht. Die Antwort war deutlich. Nach Weltfrieden kam gleich mehr Geld für die Dinosaurierforschung.
Ja.
Sie können doch den berühmten Rockbarden H. Grönemeyer mit seinem Hit Kinder an die Macht. Hätten die Kinder das Sagen, gäbe es keinen Krebs und keine Kriege. Dinosaurierforschung ist Friedensforschung. Wann versteht ihr Kretins das eigentlich? Den Rest habe ich nicht verstanden.
Ich glaube, hallo, Herr Sabelius? Entschuldigung, ich glaube, wir haben ihn verloren. Das war ein wundes Thema für Herrn Sabelius. Wir bedanken uns trotzdem an dieser Stelle für das Gespräch. Gut, hier noch die Hymne FNASTEN, die Hymne zur Sprache der Dinosaurierforschung von On.
Ah, mein Kuratzi, die Bergi-Kuratzi.
Fnasten. Das ist auch der Hashtag, der durch die sozialen Medien gerade geistert. Mehr Geld für die Dinosaurierforschung. Das war Herr Sabelius in der Dinosaurierforschersprache auf Dinosaurisch sozusagen auch. Gut.
Hier auf Funkfabrik B. Wir müssen in der Zeit voranschreiten, bereiten Interview Nummer 2 vor. Diesmal auf welcher Sprache?
In Tattoo. Bildsprache.
Bildsprache.
Wir rufen gleich Fox Italic, so nennt sie sich an. Sie lässt sich tätowieren, aber warum das jetzt so besonders spannend ist,
dass wir es im Radio erwähnen?
Es ist quasi, ja, wir können es euch gleich erklären. Nach dem nächsten Lied, No Waves, das ist der Zappel. Der spielt auch bei Pisse und der macht selber auch so ein bisschen Musik und Awesome heißt diese Nummer. Und dann kommt unser Awesome-Thema. Aus Leipzig, ne? Doch, müsste stimmen.
Wenn du das sagst.
Ja, gut.
Hier das, auf Funkfabrik B.
Das war wieder der nächste entschleunigende Moment. Das ist ja ein Auf und Ab der Gefühle. Aber jetzt mal was fürs Auge. Bildende Kunst sozusagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du oder Afri oder auch ich das schon mitbekommen haben. Im Internet kuriert irgendwie seit Anfang, Mitte April so ein verunglücktes Tattoo rum. Und zwar... das hat sich ein junger Künstler stechen lassen, betrunken auf Xanax, so eine müde Droge. Und er wollte sich so eine Art Pokémon tätowieren lassen. Was dabei rausgekommen ist, ist der sogenannte Shitty Charmander. Also, ja.
Wie übersetzt man sowas?
verkrüppelter Dinosaurier. Also Fnasten. Aber jetzt wieder zurück nach Berlin und zwar nämlich jetzt im Telefon drin schon ist ja Foxy Italic, also ich nenne sie auch manchmal Caro, Ebenfalls, sage ich mal, junge Künstlerin. Und sie lässt sich am Donnerstagabend ein...
Morgen.
Oder wenn ihr es heute erst hört, dann ist es schon passiert. Also in 2 Wochen, egal. Sie lässt sich abends, Donnerstagabend, am 4. Juni 2015 Tattoo stechen. Und zwar ein unkontrollierbares Tattoo. Die Idee... Caro hat eine klare Bildvorlage, aber der Tätowierer nicht. So, dann lädt sie sich noch ganz viele Leute ein und ähnlich wie beim Stille-Post-Spielchen sollen dann eben die Bildinformationen auf ihre Haut gelangen und zwar eben die Freunde und die Gäste werden dem Tätowierer das Bild möglichst gut oder genau beschreiben und Caro sitzt dann da und hält ihren Körper hin. Ja, das ist soweit hoffentlich richtig. Ergebnis unbekannt und riskant. Caro?
Hallo.
Hallo.
Hört ihr mich?
Ja, ich höre dich.
Bist du schon aufgeregt?
Hallo, Kalb.
Hallo, Caro.
Hallo, Afri.
Hallo.
Und, aufgeregt?
Ja, ein bisschen. Ich habe nämlich noch gar nicht das Bild fertig.
Oh. Okay, dann kann ich die nächste Frage fast schon streichen. Aber erstmal, wann und wie bist du auf die Idee gekommen? Welche Drogen hast du genommen?
Das sind 2 verschiedene Fragen. Die zweite ist so fast alle, aber das hat nichts mit der Idee zu tun. Die hatte ich auch schon jahrelang, aber es war ganz schön schwer, einen Tätowierer zu finden, der bekloppt genug dafür ist. Ja. Weil da muss man ja auch ganz schön viel Kontrolle von seiner Kunstform abgeben, um das zu machen. Und bin sehr froh, dass ich jetzt einen gefunden habe.
Kennt man ihn, um schon mal ein bisschen Werbung zu machen?
Nee, das habe ich den auch gefragt, ob ich Werbung machen soll und der möchte lieber anonym bleiben.
Na gut, lässt sich ja denn schwer vermeiden. Ja, also das Prinzip habe ich soweit richtig erklärt. Du bist gerade am Zeichnen, kannst uns leider doch noch nicht sagen, was so ungefähr? Oder weißt du schon, was ungefähr? Oder verrätst du dann zu viel?
Ich habe verschiedene Entwürfe, aber ich würde euch das auch nicht verraten, weil dann ist ja schon Information draußen. Das gibt es erst morgen Abend.
Also wenn ich wetten würde, würde ich sagen, es wird ein Pokémon.
Ja, das könnte man machen zum Beispiel.
Na gut, aber genau, du bringst dann das Bild morgen Abend mit und zeigst es all deinen Freunden und dann geht das wilde Gemurmel durcheinander und du hältst, welchen Körperteil hältst du denn eigentlich hin?
Eine Schulter.
Oh ja, okay.
Ja, ich dachte, es wäre vielleicht gut, wenn ich mich nicht komplett ausziehen muss.
Stirn würde sich da auch anbieten.
Und es wäre gut, wenn ich es vielleicht ab und zu nochmal überdecken kann, zum Beispiel, wenn ich Mutti besuche.
Stirnband.
Ja, ein modisches Stirnband. Aber wovor hast du eigentlich am meisten Angst? Was kann schiefgehen?
Mutti. Dass der Tätowierer krank wird und ich kann. Also ich habe tatsächlich keine Angst vor dem Ergebnis. Ich glaube, also das Schlimmste, was, ich habe mal so überlegt, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass sich das komplette Publikum gegen mich verschwört. Also ich teile da ja so Zettel aus mit dem Originalbild und jemand könnte die einfach austauschen gegen was anderes. Hiermit gebe ich euch auch Tipps, was ihr so tun könnt, um das zu sabotieren. Und mir stattdessen halt irgendwie ein riesiges Hakenkreuz auf die Schulter malen. Aber ich glaube, das würde der Tätowierer dann auch merken und nicht machen.
Das würdest aber auch du merken, ne? Also du bist ja auch so ein bisschen anwesend.
Du kannst ja über die Schulter sozusagen gucken.
Ja. Also ich habe natürlich schon den Anspruch, nicht zu intervenieren und sollte es eine Verschwörung geben, das auch passieren zu lassen, außer es wird zu schlimm vielleicht.
Es kann ja auch passieren, dass die Leute das Bild falsch rumhalten.
Ja. Zum Beispiel, ja. Guter Hinweis.
Gut, wirst du das eigentlich irgendwie dokumentieren für die Nachwelt oder hier ganz modern im Internet oder irgendwas?
Also außer das Tattoo?
Ja, ja, klar. Also ich versuche das irgendwie zu filmen und fotografieren zu lassen. Muss ich auch noch alles irgendwie mal gucken, wie ich das so hinkriege. Aber ja, irgendwie wird es auf jeden Fall dokumentiert und dann später im Internet sein. Ja. Sonst vergesse ich das ja in 20 Jahren wieder und weiß nicht, wo dieses komische Tattoo herkommt.
Okay, brauchst du noch was für morgen Abend? hält jemand deine Hand oder was?
Ja, ihr könnt vorbeikommen und mithelfen natürlich.
Wo denn?
Das ist in der Bodinstraße 7, Kaleidoskop heißt die Kneipe und Galerie und es fängt 21.30 Uhr an.
Gut. Und
da wird die Nadel aufgesetzt.
Weißt du schon, wie viele Leute ungefähr kommen? Weil ich meine, wenn da 20 Leute sind, dann wird es, und jeder redet mit.
Na, das ist wie auf dem Amt, muss man Nummern ziehen, ne? wieder ein...
Ja, muss man sich abwechseln, glaube ich. Nee, ich habe keine Ahnung natürlich, wer kommt. Ich hoffe, dass viele meiner Freunde kommen, vielleicht aber auch erst später, weil ich habe nämlich am nächsten Tag Geburtstag und will dann gleich reinfeiern quasi oder reinstechen. Mhm. Aber ich kann das natürlich nicht einschätzen, wer dann tatsächlich auftaucht.
Na gut, dann hoffen wir mal das Beste für dich, sag ich mal.
Morgen um 21.30 Uhr im Kaleidoskop, Bodinstraße 7,
ja.
Neukölln.
Bodinstraße 7.
Genau.
Und ja, genau, berichte uns. Oder vielleicht kommen wir auch einfach selber rum.
Das wäre voll gut. Wir sind wieder mal investigativ vor Ort.
Gut, also Caro lässt sich morgen tätowieren, aber keiner weiß was. Außer die Leute, die vor Ort sind. Außer der Tätowierer.
Wir sind gespannt. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, danke.
Viel Erfolg.
Bis morgen. Und schöne Musik habt ihr gehabt eben.
Das ist schön.
Genau, das ist
mein Stichwort. Quasi. Ja, genau. Okay. Musik, danke.
Danach tschüssi. Gehen wir ab in die Nachrichten.
Genau.
Ihr hört Funkfabrik B. Wir geben gleich ab in die Nachrichtenredaktion mit folgenden Schlagzeilen. Berlin, Kompromiss gefunden. CDU sagt Ja zu Homoscheidungen. Zürich, geldloser Koffer löst kurzzeitig Alarm und Verwirrung bei FIFA-Konferenz aus. Und Washington, nach Ende des NSA-Spähprogramms, Terroristen freuen sich, Anschläge endlich wieder über Telefon planen zu können. Nach dem nächsten Song.
Ja, das war von einezeitung.net übrigens.
Danke dafür.
Massive weather with a flame.
Ja, die halbe Stunde ist schon wieder um. Wir sind im Verzug.
Und damit wäre die Uhrzeit angesagt. Jetzt geht's ab in die... Ach, hey, ich muss jetzt mal meine... Ich bin gewohnt professionell auf Funkfabrik B.
Funkfabrik B. Nachrichten.
Hamburg. Graffiti-Sprayer besprühen Zug und schlafen in selbigem ein. Dümmer als die Polizei erlaubt, ist es wohl am Samstag Nacht für drei Graffiti-Sprayer in Hamburg-Stellingen gelaufen. Nachdem die etwa 20-jährigen Männer ihre Graffiti auf einen Zug sprühten, legten sie sich anschließend in Selgingen gleich schlafen. Ein Bahnmitarbeiter wurde letztendlich auf die 8 Quadratmeter große Graffiti-Schmiererei aufmerksam. Die Bundespolizei weckte die Künstler und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Stadtlohn Schützenfest. Auch nach dem 533. Schuss fiel der Vogel nicht. Beim Schützenverein St. Georgius Nordrhein-Westfalen war am vergangenen Wochenende ein Schützenfest mit Königsschießen angesagt. Doch obwohl insgesamt 533 Schüsse auf den Vogel abgegeben wurden, fiel dieser nicht. Somit gibt es auch keinen neuen König. Obwohl die Schießgenehmigung nur 24 Uhr galt, ging das Schießen bis etwa zwischen 3 und 3.30 Uhr nachts.
Durchfallwelle zwingt Kreuzfahrtschiff zum Andocken.
Durchfallwelle? Schiff.
Ein Kreuzfahrtschiff musste im rheinland-pfälzischen Bobpart kurzzeitig andocken, da an Bord der Princess Christina viele Passagiere plötzlich an einem Virus erkrankt waren. Mehrere Rettungsdienste waren im Einsatz. Hilfskräfte in Schutzanzügen standen in Schlange. Denn fast ein Viertel der 100 Passagiere litt an Durchfall. Das Schiff startete 3 Tage zuvor in Köln. Laut Experten sei der Krankheitsverlauf jedoch als unbedrohlich einzuschätzen, weshalb die Fahrt fortgesetzt werden konnte. Eine Quarantäne sei nicht nötig.
England. Aus Angst vor dem Zahnarzt befestigt Frau ausgefallene Zähne mit Superkleber. Die 48 Jahre alte Angie Barlow aus der englischen Grafschaft Cheshire traute sich 10 Jahre lang nicht zum Zahnarzt zu gehen. Deshalb steckte sie selbst ihre ausgefallenen Zähne mit ein paar Tropfen Superkleber wieder zurück in den Mund. Diese Praktik kostete sie 90% der Knochenbasis ihres Oberkiefers. Alle übrig gebliebenen Zähne mussten jetzt entfernt und durch 6 Titanstifte ersetzt werden, an denen ein Gebiss mit 12 künstlichen Zähnen befestigt wurde. Angie ist sehr erleichtert, dass sie endlich wieder ohne Scham lachen kann und sich nicht mehr bei ihrem Gesprächspartner die Hand vor den Mund halten muss.
Ja, das war's.
Das waren schon die Nachrichten.
Vielen Dank, Radioredaktion. Wir gehen jetzt... Ja,
boah, auf die Bierseite des Lebens.
Jetzt kommt die ruhige Seite der Sendung.
Wir geben ab.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Hallo.
Ja, und Nachrichtenredakteure trinken gerne Bier und viel besser sind Nachrichtenredakteure, die sogar selber Bier machen. Und zwar zufällig sind die hier, wie ihr schon gehört habt. Und welches Bier und wie lecker das ist und so weiter, das finden wir gleich sofort raus. Nach der nächsten Hymne.
Faschisten-Multis das Land regieren. Leben und Umwelt keinen interessieren, wo alle nur ihr Ich verlieren. Da kann nur noch eins passieren, ja, Deutschland muss sterben,
damit wir leben können.
Deutschland muss sterben,
damit wir leben können.
Ja, Deutschland muss sterben. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Schwarz ist der Himmel, rot die
des Adlers stürzt bald ab. Auch Deutschland, wir tragen dich im Flag. Ja, Deutschland muss sterben,
damit wir leben können.
Deutschland muss sterben,
damit wir leben können.
Ja, Deutschland muss sterben,
damit wir leben können.
Deutschland muss sterben,
damit wir leben können.
Den Frieden sichern, Computer das Leben verbessern, bewaffnete Roboter überall. Doch Deutschland, wir bringen dich zu Fall. Ja, Deutschland,
damit wir leben.
Ja, Deutschland. Sterben, damit wir leben können.
Ja, der wahre Heino und nichts geringer als der wahre.
Liebe Hörer, hier auf Funkfabrik B, ganz exklusiv.
So, jetzt habe ich Durst.
Wir begrüßen im Studio Nick und Leo.
Ja, genau. Nick Name und Leo.
Hallo.
Hallo.
Was ist der Grund?
Hi.
Bier. Bier ist immer ein guter Grund.
Nick und Leo, sie machen Bier, aber keine TV-Werbespots und verkaufen dennoch mehr als 100.000 Flaschen pro Jahr. Sie haben kein Regenwaldprojekt, sind aber trotzdem zu politisch, um auf bierindex.de gelistet zu werden. Heute zu Gast das Spend Brewers Collective. Hallo.
Hi.
Hi. Wo hast du denn das jetzt geklaut?
Ja, ein Spiegel recherchiert, also. Investigativ.
Ah, gut kopiert, ja. Ja, genau.
Ja, also willkommen.
Wow. Hallo. Gute Anmoderation. Die Anmoderation
ihr
ist
jetzt
im Kasten.
Offiziell im Studio angekommen seid, bei den Hörern. Mögt ihr euch kurz vorstellen?
Ja, also, haben sag wir. Sag nochmal euren Namen. Quatsch. Also ihr macht halt dieses sogenannte Craft-Bier und organisiert euch da in eurem Kollektiv. Was genau bedeutet das jetzt?
Ja, also Craft Beer heißt ja einfach erstmal nur handwerklich hergestelltes Bier. Wobei man könnte auch sagen, also wir sehen diesen Begriff durchaus kritisch, wir benutzen ihn einerseits, andererseits kritisieren wir ihn, weil das ist, man könnte fast sagen, so ein bisschen der Marketing-Gag der kleinen Brauer, ja. Auf alles jetzt Craft Beer raufzuschreiben und selbst die große Industrie, Radeberger, Bitburger springen da jetzt mit ihren Labels auf und drucken sich Bags auch, Flaschen und schreiben da Craft Beer drauf. Also das ist ein sehr, sehr schwammiger Begriff. Der kommt eigentlich aus den USA, wo jahrelang wirklich es im Grunde genommen nur Budweiser und Millers gab. Und dann in den 70er Jahren die Leute angefangen haben, im Keller zu brauen, so ein bisschen DIY, kleine Labels entstanden sind und eine irre Biervielfalt entstanden ist. Und wo, wenn man jetzt in die USA fährt, gerade nach Kalifornien oder sowas, heutzutage auch einfach viel, viel mehr Biere, verschiedenste Biere sind und viel, viel mehr verschiedene Biere als zum Beispiel in Berlin derzeit noch. Und das kommt jetzt so ein bisschen zurück. Jetzt findet das eben auch statt, dass in Deutschland wieder mehr Kleinbrauer rein sich gründen und eben B, auch verschiedenste Bierstile wieder so ein bisschen wiederbelebt werden. Und genau, und wir sind so ein bisschen, glaube ich, das Black Sheep dieser Entwicklung. Also wie du richtig recherchiert hast, also da hast du aber gut recherchiert. Ja, ja, richtig. Wir sind zum Beispiel, also die ganze Bierwelt tut sich schwer, uns zu Interviews einzuladen. Da wird immer so ein bisschen rumgetänzelt und man unterhält sich, man kennt auch die Journalisten, aber wir haben da mal ein, zwei Interviews gegeben und die sind durchaus nicht gedruckt worden, weil sie zu politisch waren. Und wir fanden die noch relativ harmlos.
Mhm. Ja. Das kann euch hier nicht passieren, weil wir nicht drucken. Ne?
Das ist gut.
Alles live.
Schön, was gesagt ist, ist gesagt.
Bevor wir zu eurem politischen Anspruch kommen, möchte ich aber erstmal wissen, ob ihr noch in der Badewanne braut oder im Keller oder ihr schon eine eigene Brauerei habt.
Also, wir brauen, wir haben in der Badewanne gebraut, kann man so sagen. Oder dann auch im Keller. richtig DIY, haben aber dann schnell gemerkt, dass das Bier so lecker ist und dass wir einen größeren Volumen brauen müssen. Und ja, Sören, willst du da noch?
Ja. Paar? Ich bin noch Nick. egal. Also, ja, also wir brauen in verschiedensten kleinen Brauereien. Wir mieten uns, zecken uns da ein sozusagen, mieten uns da ein und brauen da unser Bier. Also das ist im Keller. Wir haben diese Anlage noch, wir benutzen sie ganz, ganz selten. Eigentlich benutzen wir sie jetzt hauptsächlich ja nur noch, um irgendwie den anderen neuen Leute zu zeigen, wie man Bier braut und kaum noch, um Rezepte zu entwickeln. Selbst unsere Rezepte, dafür gehen wir mittlerweile in die Brauereien und entwickeln die da und ja, mieten uns in verschiedensten kleinen Brauereien hier in Berlin, Umland ein. Wir haben in Dänemark gebraut, wir haben in Sachsen gebraut, wir haben in Sachsen, Brandenburg gebaut, ganz, ganz verschiedene Orte. Ja.
Wenn du die ganze Zeit davon wir sprichst, was dieses Kollektiv, wie groß, wer ist das, wie funktioniert ihr, wie organisiert ihr euch?
Also, wir sind 5 Leute und am Anfang gab es immer so eine Fluktuation in der Gruppe oder in dem Kollektiv und jetzt kann man so ein bisschen sagen, dass wir so fest 5 Leute sind und haben so eine Halle jetzt auch in Kreuzberg und unsere Lagerhalle, genau, und versuchen so ein bisschen irgendwie die Aufgaben, die wir im Kollektiv haben, die anstehen, also das Brauen, dann sozusagen an Läden ranzutreten oder gerade hier wie im Radio zu sitzen, so ein bisschen machen wir einfach Arbeitsteilung und genau.
Ja, genau, vielleicht, also wobei wir ja im Konsens eigentlich also auch entscheiden wollen. Also wir haben Arbeitsbereiche, wo die Leute auch so eine Autonomie haben in dem Arbeitsbereich, aber letzten Endes müssen die sich da auch vorm Kollektiv rechtfertigen und das muss rediskutierbar sein. Und also so die Grundprinzipien sind Konsensentscheidungen, eine relative Hierarchiefreiheit. Also natürlich gibt es gerade bei sowas, was wir jetzt machen, das ist ziemlich, das erfordert ein ziemlich hohes Fachwissen und dadurch entstehen natürlich Wissenshierarchien und dann gibt es die Macher und die Leute, die vielleicht ein bisschen weniger machen, aber letzten Endes gibt es uns als Leute, die so aus der autonomen Linken kommen, aus dem anarchistischen Umfeld schon darum, diese Hierarchien diskutierbar zu machen und abzubauen und zu gucken, wie kann man das vermeiden, dass sowas entsteht. Und wir arbeiten halt dementsprechend ohne Boss und wir verkaufen auch keine Anteile. Also wir haben ja offiziell eine GbR, es gibt ja für Kollektive gar keine Struktur, keine Rechtsform, ja, also so, und dann kann sich jedes Kollektiv entscheiden. Es gibt ja auch Leute, die in Kollektiven sind, die haben eine GmbH oder sowas, aber wir haben halt eine GbR jetzt erstmal, weil es das Einfachste war, gemacht am Anfang wir verkaufen keine Firmenanteile in dem Sinne. Die gehören hundertprozentig denjenigen, die im Betrieb arbeiten. Wenn jemand irgendwann rausgeht, hat er Pech in Anführungszeichen gehabt oder Glück. aber auf jeden Fall gehört ihm dann nichts mehr und ja. So und genau. Das ist. Und ein weiteres Schwerpunkt ist, glaube ich, auch so, dass wir halt eigentlich auch gerne mit anderen Kollektiven zusammenarbeiten. Also was so Druck von Drucksachen angeht.
Also auch eine Vernetzung. Ich meine, es gibt irgendwie in jeder Stadt die unterschiedlichsten Kollektive, ob das Baukollektive sind oder andere Sachen, Druckereien oder so, einfach, dass so ein Netzwerk entsteht und dass man irgendwie, okay, da gibt es ja noch jemanden, dass man sich da hinwendet und sagt, ey, wer seid ihr, wir sind die und einfach so eine Zusammenarbeit entsteht so und das ist, glaube ich, vielleicht kann ich noch ganz kurz anschließen irgendwie, wie so unser Kollektiv funktioniert, also Sonne hatte schon gesagt, irgendwie, es gibt keinen Boss, also das heißt auch, Nick hat gesagt, dass halt so die Zahlen und sehr transparent irgendwie wir halten, also Einnahmen und Ausgaben und so, dass alles gemeinsam diskutiert wird.
Ja, genau. Also vielleicht noch eine Ergänzung, also dass wir mit anderen Kollektiven zusammenarbeiten wollen, heißt aber nicht, dass wir es immer können. Es gibt einfach noch keine Hopfenanbau-Kollektiv. Es gibt keine kollektiv oder kooperativ betriebene Mälzerei. Es gibt kein bundesweites, genossenschaftlich organisiertes Logistikunternehmen oder irgendwie sowas. Also, und da sind wir natürlich darauf angewiesen,
Das wäre ganz, ganz normal los. Aber zum Beispiel jetzt mit dem Hopfen haben wir jetzt gerade die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt direkt nach Tettnang gehen, nach Baden-Württemberg und direkt vom Bauern unseren Hopfen jetzt für das Pilz bestellen. Bei den anderen Bieren ist es nochmal ein bisschen komplizierter, weil da sind so amerikanische Flavor-Hopfen drin. Das ist ein ganz wilder Markt. So, da muss man eigentlich im Grunde genommen sehen, dass man überhaupt irgendwas kriegt. Aber bei den etwas regionaleren Hopfen so, wollen wir auch mehr oder weniger dann direkt bei den Erzeugern beziehen.
Was habt ihr denn noch im Bier außer Hopfen? Also ihr braut nicht nach dem Reinheitsgebot, habe ich gelesen?
Nein. Prinzipiell erstmal generell nicht, weil wir es missachten, weil wir es hassen, weil wir es scheiße finden. Das ist dumm Deutsch und es ist auch ein ganz, ganz schlimmes Ding, dass die Deutschen immer so nach Reinheit streben. Ich meine, wo das dann landet, da kann man dann in die Geschichtsbücher gucken. Aber wir haben jetzt ja in der Tat unser Pilz gebraut und da ist uns eigentlich nichts mehr eingefallen. Wir dürften sogar aufs Etikett draufschreiben nach dem deutschen Reinheitsgebot. Wir haben es aber nicht gemacht. Also, das deutsche Reinheitsgebot ist ja 1516 in Bayern erlassen. Das ist ja eigentlich das bayerische Reinheitsgebot und gar nicht das deutsche. Heutzutage, es wird immer so getan, ja, es ist die Gesetzesgrundlage. Es ist in die Gesetzesgrundlage eingeflossen, in die Lebensmittelverordnung und dementsprechend darf in Deutschland auch nur Bier als Bier mit IE geschrieben bezeichnet werden, wenn es nur Hopfen, Hefe, Wasser, Malz enthält. Wir haben jetzt eigentlich die ersten Biere, die wir immer gebraut haben, das waren so kleine Produktionen, da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht so diesen Standardscheiß machen, gar keinen Pilz machen, gar nicht, sondern echt irgendwie, wir haben Ales gebraut, wir haben Stouts gebraut, wir haben Grutbiere, so Kräuterbiere und sowas gebraut und die sind alle nicht mehr nach dem Reinheitsgebot. So, aber das sind alles natürlich Biere. Man darf sie nur nicht in Deutschland so nennen. Zumindest nicht, wenn man in Deutschland produziert. Wenn man sie im Ausland produziert und dann reimportiert, dann darf man es wiederum.
Was ist das Exotischste, was ihr jemals gebraut habt?
Ich würde jetzt sagen, dieses Maple Walnut Stout, das ist ein Walnuss-Ahorn-Bier, ein Obergäriges?
Ja.
Und ja, knallt gut rein.
Ja, also weiß ich.
Schmeckt auch total lecker.
Du sagst jetzt unser Stout. Also ich würde sagen, unser Vanilla Triple Grüt, was es jetzt gerade noch so ein bisschen gibt. Also es ist ein Grutbier, ein mittelalterliches Grutbier. Das haben wir aber modern interpretiert. Das heißt, wir haben Vanille reingemacht, die aber wiederum erst im 16. Jahrhundert nach Europa gekommen ist. Also lange nach der Zeit eigentlich der Hochzeit dieser Grutbiere, dieser Kräuter- und Gewürzbiere. Und haben das Ganze mit einer belgischen Hefe vergoren, 10% Alkohol, Candiszucker drin auch und also irre lang gelagert, jetzt mittlerweile 14 Wochen, 15 Wochen gelagert, also es macht auch keine Kopfschmerzen, ist schon ein bisschen süß, aber da kann man drüber streiten, aber die sind alle relativ
expert. Aber Nick, vielleicht können wir nochmal ganz kurz über unser Pilz reden.
Achso, ja, du willst über das Pilz reden.
Weil das verkosten wir doch auch hier, oder?
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Den Hörern tropft wahrscheinlich schon der Zahn und die wollen natürlich wissen, wie es schmeckt. Und was habt ihr mitgebracht? Ist schon Biersaison?
Ja, Biersaison ist das ganze Jahr, von morgens bis abends.
Ja, das sagt der Bierbrauer.
Also, wir haben hier ein total leckeres Pilz.
Teil mal eine Runde aus, Jürgen. Will es auch anfassen?
13-12. Pilzsabotage.
Kalt ist es auch. Den Service bietet ihr auch, ja.
Ich habe es noch ins Gefrierfach gestopft für eine Dreiviertelstunde, bevor ich hergekommen bin.
Na, professionell.
Jetzt mal kurz. Genau, das ist eine Longneck-Flasche 05.
Na, pass auf, wir sind ja hier vorbereitet, wir sind ja auch so passionierte Biertrinker.
Wollen wir das verkosten?
Oh, jetzt werden wir hier.
Wir machen kurz Musik und zwar die passende Nummer. Und zwar, wenn wir noch mehr Bier trinken, kriegen wir Biertitten und Pisse hat darüber ein Lied gemacht. Und dann trinken wir zusammen das Bier.
Bitte bleibt dran.
So, Bierzeit ist eine gute Zeit. Also wir haben jetzt immer noch hier Bier. Und zwar das selbstgebraute Bier. Und jetzt ein besonderes, und zwar das Pilz, das 1312. Leute, die wissen... Das
Sabotage-Pilz.
Die wissen, was das heißt. Und wir werden es jetzt endlich mal verkosten. Seit 50 Minuten starre ich drauf. Okay, wir haben, wer es kennt, wir sind vorbereitet und wir haben verschiedenste Kriterien hier, Deutschlands knallharteste oder weltweit oder was auch immer, die knallharteste Biertrinkerfraktion.
Wow. Redaktion.
Redaktion. Und so weiter. Und jetzt die erste Nummer.
Die Flasche.
Ja. Die Flasche, wie hast du es genannt? Eine Langhalsflasche?
Eine Longneck-Flasche.
Longneck, ja. Eine klassische Longneck-Flasche.
In braun gehalten.
0,5 Liter.
0,5 Liter mit einem schlichten weißen Bier, der kommt noch, ne?
Das kommt gleich.
Und also, das Etikett sagt Kollektivbier.
Das kommt auch gleich.
Also. Obwohl es nicht explizit nach dem deutschen Reinheitsgebot, ne? Da steht Bier, ne?
Ja. Aber wir haben es stolz mit Bier geschrieben.
Ah,
mit
ihr EG seid so,
zum ersten
ihr seid so,
ja,
so
passiv.
Jetzt durften. Ihr seid so klasse.
Ja. Ja, kommen wir mal zu dem nächsten Teil des Bieres, und zwar
der Kronkorken.
Du hast es gesagt, er ist weiß und weiter nichts, also kein Label obendrauf.
Das kostet tierisch viel Geld.
Das kostet Geld.
Sonst ein Logo darauf zu drucken. Wir machen das noch irgendwann.
Ja, ist nicht wichtig.
Wir brauchen erstmal ein paar Leute, die uns noch irgendwie Direktkredite geben. Dann kommt auch das.
Wie wir das machen, das können wir auch gleich noch sagen. Dann. Okay, kommen wir mal einfach mal weiter.
Die Optik.
Dazu muss ich es erstmal öffnen, warte mal.
Genau.
Haben wir es schon bei...
Ach Gott, Stefan. Wie öffnest du ein Bier?
Ich habe mehrere Öffner am Schlüsselbund. Notfälle. Die Optik. Gut. Soll ich es eingießen?
Genau.
Ich gieße ein und Veit beschreibt, was er sieht.
Gut, dass ich die Brille auf habe. Okay, es läuft aus dem Langhals in das Glas.
Veit, so geht das.
Einfache Physik.
Ah, genau. Afri hält das Bier in einem Winkel von 90 Grad, während das Glas so 70 Grad ungefähr hat.
90 Grad.
Aber er kann es, es schäumt, es ist schön goldig und es sitzt perfekt Blume. In diesem Glas.
Die Blume hat ungefähr ein Fünftel des Bierglases gefüllt.
Eine beachtliche Schaumkrone.
Gut, na dann Afri, dein nächstes Organ.
Der Geruch.
Oh.
Jetzt riechen wir mal.
Natürlich die Frage, rieche ich jetzt an der Flasche oder am Bier?
Ja, am Bier, oder? Ich trinke lieber Bier.
Na, wie schätzt du das ein?
Ach ja. Na, meins steht schon leider ein bisschen. Meins steht.
Na, manchmal fängt es erst an zu riechen, wenn es länger steht.
Ich auch mit den Zungen meistens. Ich will unbedingt trinken, ich kann mich nicht zusammenhalten.
Ich gebe kurz ab an den Techniker, der kann das mit dem Geruch.
Ja, Oss hat in der Probe schon mal gerochen.
Riecht nach Bier.
Ja, das ist sehr
eindeutig.
Schön.
Eindeutig.
Gut.
Und zwar mit IE.
Mit IE, genau.
Es riecht nach IE.
Die nächste Frage gewesen.
Okay, pass auf, jetzt kommt endlich der Moment, seit 55 Minuten.
Das erste Mal.
Ja, trinken. Ihr könnt, alle hier im Studio können trinken.
Ja, Prost.
Oh. Gib doch mal her.
Schweigen im Saale.
Ja, das ist ein gutes Zeichen, oder?
Ach, ja, wenn alle beim Trinken die Klappe halten, dann ist das gutes Bier. Wenn
die sofort anfangen zu kotzen.
Es ist sehr würzig, es ist herb.
Aber auch ein bisschen zitronig, würde ich sagen.
Oh, zitronig?
Mhm.
Ja, noch nie gehört.
Du meinst spritzig oder eher zitronig?
Naja, so ein bisschen süß-sauer. Also so, ja.
Ah, ich finde es so angenehm, dass ich dieses Glas auf Ex wegkippen könnte, ohne Scheiß. Also, ich habe lange nicht so ein leckeres Bier getrunken.
Na, wenn, dann trink nochmal.
Und ich muss zugeben, das war nicht das
Der Abgang.
Der Abgang, genau.
Ja, jetzt kannst du nochmal einen großen Schluck. Ja, der Abgang, das Bierglas ist leer. Ja, doch, es schmeckt auch.
Aber noch schmeckt später. Nicht, ja, schmeckt dir nicht. Also, beim Abgang so eine hopfig, harzige Frische, so? Oder bilde ich mir das nur mal ein?
Ich bin kein Sommelier, ne? Okay. Also,
ich meine, wir sind ja auch mit Sternburg groß geworden. Ja.
Alles, was du jetzt noch merkst, ist mit Sternburg weggeätzt bei uns schon. Also,
okay, jetzt müssen wir uns leider ein bisschen ranhalten, noch knapp 3 Minuten.
Die kommende Generation wird das dann schmecken können.
Nochmal kurz die Zusammenfassung und dann sagen wir nochmal, wie wir euch glücklich machen.
Das Fazit.
Ja, ich glaube positiv ausgefallen, um es wirklich knapp zu halten.
Das ist extrem positiv ausgefallen. Das 1312 Sabotage-Pilz möchte ich gerne weiterempfehlen. Ich hätte gerne noch alle komplettes Sortiment durchgetestet in dieser Sendung. Leider ist uns die Zeit nicht der Freund heute.
Ich will, warum denn eigentlich heißt das Bier 1312?
Das kannst du googeln.
Weil alle Bullen Schweine sind.
Ah, ich verstehe. Alles klar.
Alles klar. Wo kann man
also
denn?
Also man kann die Flasche auch, wenn sie ausgetrunken ist.
Könnte man auch anders.
Ach, sinnvoll verwenden, meinst du
jetzt? Ja, genau. Mehrwegflasche.
In den Pfandautomaten stecken.
okay. Oder mit Sand füllen.
Also unsere offizielle Erklärung, weil wir ja ein offizielles eine GbR sind, wo Namen hinterstecken, ist natürlich, dass wir am 13.12. um 13.12 Uhr die Idee für ein Pilsner-Rezept hatten und nach 12 bis 13 Bieren ist uns dann eingefallen. Das heißt, das ist so, okay. Falls mal irgendwer von den Behörden fragt. Ne?
So, also wo
kriegt man es denn jetzt
genau.
Wirklich, aber auf den letzten Metern, wo kann man euer Bier kriegen? Und
nur im Untergrund. Mhm. Also ihr müsst ja die Kollektivkneipe eures Vertrauens anquatschen, ob es nun in Berlin oder Hamburg oder Leipzig oder sonst wo ist. Und wenn die es noch nicht haben, dann wird es Zeit, dass sie das also bei uns bestellen.
So. Wo findet man euch im Netz?
Oder im Hausprojekt oder in einem selbstverwalteten Zentrum oder Jugendzentrum. Es wird es nicht bei Edeka, es wird es nicht im Supermarkt geben, es wird es nicht auf dem Massenmarkt geben. Das ist wirklich eher so für,
Sagt nochmal eure Seite, weil ihr würdet euch ja auch über so ein bisschen Direktkredit freuen und so, ne?
Achso, ja, genau. Also ihr findet zu unserer Braukollektivseite über diese 1312-Seite. Am besten geht ihr auf www.1312.de. 1312 dann aber in Zahlen und dann 1312pilz.de. Entschuldigung, die 1312er, die war nicht mehr frei. Die war nicht mehr frei. Da haben wir geguckt, die war nicht mehr frei.
So, und jetzt muss ich nochmal ganz kurz abwürgen, weil eine Frage in jedes Bierinterview: wie steht ihr zu Kofferräumen als Personentransportraum?
Die Frage ist geklaut. Ja. Okay. Nein, das hat einen Hintergrund. Der fragt jetzt gerade, weil das war vom Jahr, da haben wir ein Interview geführt im Bierindex und das war eine dieser Fragen, da wollten die noch witzig sein, zum Schluss diese Frage stellen. So wie und dann haben wir denen gesagt, wir sind ein kleines Kollektiv, haben aus dem Nichts angefangen, da haben wir noch mit irgendwelchen Genossen zusammen ein VW Polo geliehen und damit irgendwie unsere 20, 30 Kästen die Woche ausgeliefert. Und dann haben wir halt gesagt, also im Prinzip haben wir nichts gegen sizilianische Methoden im Craft-Bier-Geschäft. Aber es ist wirklich wahr, und das haben wir auch in dem Interview gesagt, wir haben mit den Brauereien, mit denen wir zusammenarbeiten, keine schriftlichen Verträge. Das läuft alles sozusagen auf einer gesunden Grundlage oder einer gesunden Mischung aus Erpressung und Vertrauen.
So, wir haben überzogen. Wir haben überzogen.
Scheiße, vielen Dank.
Fosifa steht schon hier hinter uns.
Ja, wir bedanken uns auch bei euch.
Wir sind dann mal in der Sommerpause.
Genau,
bis September.
Genau, wir hören uns nächstes Jahr wieder.
Und ja, Entschuldigung, Fosifa. Jetzt aber schnell.
Pio, was haben Sie denn demonstriert? Dass wir im Westen fahren können, dass wir reisen können oder irgendwas? Pio, was haben Sie denn demonstriert? Und was machen Sie heute? Wo sind Sie denn? Wo denn?
Yes, I do like it. Do you like it?
Yes, I do.